Ja, neben uns wird jetzt gerade rangiert. Der Kasterzug steht hier wenige Meter entfernt. Was befindet sich denn genau in diesen Kastoren jetzt technisch gesehen drin?
Also man hat von den Atomkraftwerken in Deutschland abgebrannte Brennelemente in die Wiederaufarbeitungsanlage nach La Hague geliefert. Dort wurden sie dann zerschnitten, zerlegt, in Säure aufgelöst. Man hat im Prinzip nur 1% herausgelöst, also Plutonium. Und der Rest ist jetzt hochradioaktiver Abfall. Der wird dann in Glaskokillen kompakter verpackt.
Das ist ja eine relativ neue Technik. Wird die schon angewandt in Deutschland? In Frankreich im Grunde jetzt, ja, kommt ja aus La Hague.
Die wird in Deutschland auch angewendet. Auch die Wiederaufarbeitungsanlage in Karlsruhe hat jetzt so eine Verglasungsanlage bekommen. Bevor das verglast, ist es noch viel gefährlicher. Also wenn der hochradioaktive Müll sozusagen als Suppe herumschwimmt, das ist sozusagen noch viel gefährlicher, wenn die ausläuft oder wenn sozusagen hier es zu Kritikalitäten kommt. Das ist im Glas erstmal sozusagen besser. Es sind dann 28 solche Glaskokillen in einem Behälter. Der Behälter nennt sich HAW, High Active Waste, 28M, im 28 Kokillen. Und dieser Behälter wurde neu gemacht, weil eben die Strahlendosis höher ist, die diese Behälter jetzt auch aushalten können. Auch eine höhere Wärmeleistung, die wurde auch hinaufgesetzt. Im Prinzip kann man den Inhalt eines Behälters vergleichen mit der Radioaktivität, die bei der Katastrophe von Tschernobyl frei geworden ist. Also ganz grob gesagt kann man sagen, hier fährt 11-mal Tschernobyl vorbei, aber viel besser verpackt.
Okay. Wenn wir uns nochmal einen Schritt nochmals weiter zurückgehen, wir müssen ja, um Brennelemente für die Atomkraftwerke überhaupt zu produzieren, zunächst das Natururan aus Bergwerken, Niger und so weiter holen. Es gibt ja unterschiedliche Uranarten, aus welchen Uranarten setzt sich denn das ursprüngliche Brennelement zusammen?
Also es ist so, dass in dem Urangestein im Weltdurchschnitt etwa nur 0,2% Uran drin ist. Und in diesem Uran wieder nur 0,7% dieses spaltbare Uran. Das heißt, man muss gigantische Massen auch aufbrechen und verarbeiten, um eigentlich jetzt an 1 Kilogramm Uran-235, das spaltbare Uran, zu kommen.
Das ist dann zu einem gewissen Anteil in den Brennelementen enthalten, dieses Uran-235?
Ja, das Uran-235 ist in Brennelementen etwa von 3-5%, ganz grob 4,5% enthalten. Dann.
Und man muss sich das jetzt vielleicht etwas laienhaft für Sie ausgedrückt so vorstellen, dass dieses spaltbare, also letztendlich energiemäßig verwendbare Uran-235, dass sich das dann, wie bei einem Akku in einem Taschenrechner, dass sich das dann aufbraucht?
Ja, es ist im Prinzip so, dass bei einer Kernspaltung eben Energie entsteht, aber auch Bruchstücke. Diese Bruchstücke sind genau dann die radioaktive Last, die wir haben, wo man nicht weiß, wohin mit den radioaktiven Abfällen. Und ein Uran-235 ist dann sozusagen verbraucht.
Okay, dann wird es möglicherweise, so Pläne gibt es ja, wieder aufgearbeitet, das heißt erneut konzentriert. Das klingt ja fast nach so einem ganz entspannten, recycelbaren Prozess.
Ja, das ist leider überhaupt nicht so, sondern das ist einfach eine chemische Trennung. Es bleiben die Spaltbruchstücke übrig, es bleibt unverbrauchtes Uran-238, was hauptsächlich da ist, übrig, das aber dann strahlender ist, kontaminierter ist, weil man es so sauber nicht trennen kann. Und das, was man eigentlich macht in der Wiederaufarbeitung, ist das Plutonium abtrennen. Und ursprünglich hat man das ja nur entwickelt, um das Plutonium für die Atombomben zu entwickeln. Und in La Hague heißen die Anlagen auch PO1 und so weiter, das heißt Plutoniumfabrik. Also eigentlich ist der richtige Name Plutoniumfabrik und hat seine Wurzeln in der Waffenherstellung.
Jetzt erklären Sie uns doch nochmal den Schritt dahin. Wir haben ja ursprünglich nur über Uran gesprochen. Wo kommt denn jetzt das allerhöchst giftige Plutonium plötzlich ins Spiel?
Das kommt daher, wir haben ursprünglich das Uran, eben das 235, das leicht spaltbar ist, und das 238, das eigentlich der Hauptbestandteil ist. Dieses 238 fängt sich dann ein Neutron ein, wird ein Uran 239 und das zerfällt in einem Zwischenschritt in das Plutonium 239.
Da wird dann die Energie frei in dem Augenblick?
Da wird auch etwas Energie frei, aber nicht so viel wie bei der Spaltung. Es ist so, dass etwa 7% der Energie, die in einem Atomkraftwerk erzeugt wird, nur durch radioaktiven Zerfall erzeugt wird. Das sind bei einem großen Block durchaus 200 Megawatt. Das heißt 200 Megawatt nur durch radioaktiven Zerfall. Das ist eigentlich sehr erschreckend, weil man muss auch beachten, wenn ich tödliche Strahlendosis abbekomme, nehme ich ja auch Energie auf. Und die Frage könnte man stellen, um wie viel erwärme ich mich denn jetzt? Und wenn man das berechnet, dann sind das Tausendstel Grad, Zehntausendstel Grad je nach Strahlung bei tödlicher Dosis. Das heißt, wie hoch muss eigentlich sozusagen das Gefahrenpotenzial sein, um überhaupt nur eine leichte Wärmeentwicklung zu haben? Bei den Atomkraftwerken werden zig Tonnen Wasser auf hunderte Grad erwärmt. Man kann sich vorstellen, was hier für ein Höllenmix an Radioaktivität im Reaktor ist.
Jetzt kommen wir nochmal zum Plutonium zurück. Das ist also zunächst dann entstanden während dieses Vorgangs, den Sie gerade geschildert haben. Das ist das höchste Gefahrenpotenzial auf der stofflichen Ebene, wenn ich das richtig sehe, das Plutonium.
Es gibt neben dem Plutonium auch noch andere Transurane, die sagen hochaggressive Alphastrahler sind, mit kürzerer Halbwertszeit, aber auch noch mit längerer Halbwertszeit. Im Prinzip ist das der Grund, warum Atommüll eben für 1 Million Jahre sicher aufbewahrt werden muss, dass diese hochaggressiven, hochgesundheitsgefährdenden Alphastrahler dann entsprechend zerfallen sind.
Jetzt stehen wir hier direkt neben dem Castor-Zug. Wenn wir reden ja über die Halbwertszeiten, das heißt, wann ist die Hälfte des Stoffes so zerfallen, dass er eben in seiner Aktivität eben sich reduziert, peu à peu? Mit welchen Halbwertszeiten haben wir es denn bei diesem Mix, der jetzt hier in dem Zug gerade transportiert wird, zu tun?
Das ist ein sehr großer Mix, dadurch, dass die Behälter und der ganze Prozess schon viele Jahre andauert. Also bevor überhaupt Brennelemente in einen Castor-Transport umgeladen werden können, müssen sie schon 5 Jahre abliegen. Das heißt, die ganz kurzen radioaktiven Nukleide, die sind dann im Großen und Ganzen schon weg. Wir haben eben langlebige Radionuklide. Und zum Beispiel das Plutonium-239 hat eine Halbwertszeit von 24.000 Jahren. Das heißt, nach 24.000 Jahren ist nur die Hälfte zerfallen. Also wenn man so von der Steinzeit, Jungsteinzeit bis hierher rechnet, hätte man nur die Hälfte des Plutoniums abgebaut. Man braucht 10 oder vielleicht auch mehr als 10 Halbwertszeiten, dass man sagen kann, der Stoff ist zerfallen. Daher kommen Zeiten von Hunderttausenden, eben 1 Million Jahre zustande.
Jetzt haben wir ja hier den Konflikt vor Ort. Wir haben es nicht weit bis Gorleben, wo über ein Endlager seinerzeit diskutiert wurde. Was wäre denn, wenn wir jetzt das mal sozusagen systemimmanent uns überlegen? Wir haben hier nun mal die strahlende Fracht. Was wäre denn aus Greenpeace-Sicht die sinnvollste Art und Weise, mit dem Atommüll, der ja nun mal vorhanden ist, mit dem umzugehen?
Also der wichtigste Punkt ist, wir haben es hier wirklich mit der gefährlichsten Substanz und Problemstoff zu tun, der Mensch je erzeugt hat. Es gibt weltweit kein Atommülllager, obwohl man seit über 50 Jahren Atomkraftwerke betreibt. Insofern ist die wichtigste Forderung, keine weitere Produktion von Atommüll. Bei anderen Umweltgiften, DDT oder anderen Sorten, hat man durchaus schon Regelungen, das zu vermeiden. Das heißt, der allererste Schritt ist die Vermeidung von Atommüll und dann ist auch der Druck, ein Lager zu finden, geringer. Es geht ja nicht nur um die Aufrechterhaltung eines sehr wirtschaftlichen oder sagen mit Wirtschaft verflochtenen Produktionszweigs, sondern es geht dann wirklich um die Lösung eines Problems und das muss man dann in Ruhe angehen. Ich halte nichts davon, hier schnelle Lösungen zu machen. Das haben wir bei der Asse gesehen. Ein Endlager als ein sicheres Endlager zu erklären, bringt nichts. Die Natur zeigt dann, wie die Wasserwege und wie die Katastrophen dann im Prinzip entstehen.
Sie nehmen da selbstverständlich Bezug auf die Diskussion um die Restlaufzeiten bis hin zu der Forderung, Atomkraft sofort abzuschalten. Trotzdem möchte ich mal auf die Frage zurückkommen. Jetzt haben wir den Atommüll. Wäre dann ein Stichwort, ist zum Beispiel sinnvoll, die abgebrannten Brennelemente einfach an den Atomkraftwerken stehen zu lassen und zu sagen, bevor wir überhaupt irgendeine Lösung uns entwickeln, lassen wir sie einfach mal in Ruhe neben dem AKW stehen und dann sehen wir weiter, entwickeln neue technische Lösungen.
Das wird ja jetzt zum Teil gemacht. Die Wiederaufarbeitung ist die Rücktransport, das ist ein historischer Prozess. 2005 hat der Hintransport geendet. Das heißt, es wird dann 2025, also wir haben noch sehr viele Transporte zu erwarten, auch die Rücktransporte aus der Wiederaufarbeitung enden. Im Moment werden die an den Standorten zwischengelagert, ist keine gute Lösung, aber im Moment vielleicht das Sinnvollste, als es durch sozusagen die Republik zu führen, ohne zu wissen, wo es letztlich enden soll. Man wird intensiv daran arbeiten müssen, es wird teuer sein und vor allem, es darf keinen sozusagen Industriedruck geben, ein Endlager schnell als sicher zu erklären.